Willkommen, Alles Blau, mein neuer Podcast. Ich bin Garopalla, ich bin da MC oder Gastgeberin. Ich schiesse sofort in Medias Res und tun meinen ersten Gast ankündigen, Orit Deppli. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein Name? Orit ist hebräisch und heisst Licht. Was kann ein Mädchen mit dem Namen Orit anders werden als Fotografin oder Kamerafrau? Richtig, Fokuspuller. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann ist es egal. Wir werden es langen und breiten uns darüber unterhalten. Einer der ganz grossen Vorteile des Podcasts ist ja, dass es ein sehr unmittelbares Medium ist. Das trifft auf die Episode aber ganz und gar nicht zu. Wir haben das Gespräch geführt am 27. Juli. Das war vor 2,5 Monaten. Dank dem, dass ich mich auf das Gespräch versucht habe vorzubereiten, habe ich jetzt auch noch mal viel mehr mitbekommen über Orit, ihre Arbeit. Und ich schätze es, oder ich habe noch mehr Respekt bekommen und ich freue mich umso mehr, dass sie da war, in dieser Sprecherkabine vom Kochstudio Zürich, Kreis 4, Mikro ab für Orit Deppli.
Poolside combo, about your summer last night, ooh, yeah, about your summer last night.
Don't give you no play, could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night? Could we make it in? Do we have time?
Ich bin ein Secondo-Kind. Also meine Eltern sind als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen, in den 60er Jahren, und haben sich irgendwie... Ja, sind tatsächlich so, wenn man sich das vorstellt, mit zwei Plastiksäckchen da gestanden. Mhm. Und meine Mutter ist dann ausgeschafft worden, was ich unglaublich finde, weil sie auch nicht verheiratet waren. Mein Papa hat den Flüchtlingsstatus gekriegt und dann, sie ist dann auf Belgien gegangen. Es ist total eine unglaubliche Geschichte.
Weil aber Entschuldigung, ist das gewesen, bevor sie Kinder hatten?
Ja, ja, sind sie ganz jung gewesen. Meine Mutter war damals 20, also sie kommen aus Ungarn.
Genau.
Und sie hat irgendwie eine Jacke gehabt, und da ist immer gestanden, Made in Belgium und ein ungarischer Name. Und als sie die fremde Polizei quasi vor die Grenze gestellt hat, hat sie gesagt, sie würde gerne auf Belgien abgeschoben werden, weil sie dort Verwandte hätte, was natürlich nicht gestimmt hat. Dann ist sie auf Belgien gegangen, hat ihr ein Zugbillett hinter der fremden Polizei gegeben, und sie ist dort angekommen. Und hat im Telefonbuch irgendwie nachgeschaut, den Namen von der Fabrik, und hat dann angerufen und sich verbinden lassen. Damals ist es, glaube ich, noch möglich gewesen, in den 60er Jahren. Mit dem Chef und so. Und hat sie gesagt, ja, sie sei irgendwie eine Nichte von dem und dem. Hat irgendwie etwas vorgelogen. Hat so getan, als wäre sie Verwandte von dem. Und die haben sie dann tatsächlich aufgenommen. Netterweise.
Also, aber ist die Fabrik in ungarischen Händen gewesen?
Ja, das hat eine ungarische Familie gehört.
Ja. Ja.
Und die haben sie dann aufgenommen. Irgendwann hat meine Mama beichtet, ich bin gerne mit euch verwandt. Dann haben sie gefunden, oh, das ist eben auch lieber, weil der Name, den du gesagt hast, die Seite von Verwandtschaft hassen wir. Es ist fast lieber, wenn du nicht mit uns verwandt bist, weil wir finden die super. Und die sind total herzig.
Und was war das für eine Fabrik gewesen?
Eine Kleiderfabrik.
Ja. Und was war sie Näherin gewesen?
Meine Mama?
Ja.
Nein.
Aber hat sie als Näherin geschafft?
Sie hat dort einfach irgendwie überall geholfen, wo sie nicht können.
Ja. Ja.
Und ja, aber die haben sie wie so, halt wie eine Verwandte aufgenommen, die mit ihnen gewohnt und die haben sie durchgefüttert und blablabla. Und dann mein Pärchen irgendwann gekommen, dann haben sie geheiratet, dann haben sie in die Schweiz kommen. Da sind da gelandet und eben arme Flüchtlinge, nichts gehabt. Und mein Pärchen war Zahntechniker und hat sich mit einem Österreicher befreundet, mit einem genialen Zahntechniker. Und der hat irgendwie eine Beziehung auf Kur gehabt. Und meine Eltern, meine Mama kommt aus der Puste, und Puste ist ja Platsch eben. Und der Österreicher hat meinem Papa einen Job vermittelt in Chur. Meine Mama hat gesagt, sie sei angekommen in Chur, wo ja ein totales Loch ist. Und hat gesagt, ich bleibe da keine 5 Minuten. Lieber sterbe ich, als da bleiben, weil für mich ist es Horror.
Chur ist hässlich, heute noch.
Ja, Chur ist hässlich, aber für sie die Berge. Weißt du, wo wirklich so...
Aber wo war denn dein Vater, wo sie in Belgien war?
In Zürich.
Okay. Und dort hat sie... Oder wie lange war sie denn etwa in Zürich vor der Ausschaffung?
Nicht lange. Das ist dann den Rückzug gegangen. Mein Bäschen war ein Jahr da gewesen, allein. Und eben nach einem Jahr hat er irgendwie genug Geld, irgendwie, also wirklich sehr ärmlich, hat er das Geld irgendwie zusammen gesammelt, um irgendwie das Zugticket haben, nicht auf Belgien, die Frau, die liebt heiraten und sie in die Schweiz bringen.
Und dann hat sie gebockt wegen Chur.
Nein, es war ist mega romantisch. Also, wenn man sich wenn sie so erzählen, ist wirklich so, die haben nichts gehabt, aber die Liebe war gross. Sie haben sich immer ein gutes Leben erarbeitet. Und ich bin sehr gut, sehr verwöhnt aufgewachsen, muss man sagen.
Also bist du ein Einzelkind
gewesen? Nein, gar nicht.
Aber bist du die Älteste?
Die Kleinste.
Die Kleinste.
Ja, die Kleinste.
Also sie haben zuerst, erzähl mal, sie haben zuerst einen Bruder von dir gehabt, oder?
Ja, genau, mein Bruder, der 5,5 Jahre älter ist. Ja, so halt. Und es ist lustig, mit meinen Eltern erzählen, also ich komme aus einer recht wilden Familie, muss man sagen. Und also meine Mama hat mir immer erzählt, also sie sind auch noch jüdisch zu allem her. Hat mir erzählt, sie sich wahnsinnig anpassen und irgendwie in das Schweizer Bild hineinpassen und das Korrekte und alles muss stimmen. Und sie sind wirklich wahnsinnig, also das sind ganz viele lustige Geschichten, die sie erlebt haben, die ich wirklich sehr faszinierend finde. Zum Beispiel mein Bär, wo überhaupt noch kein Geld hatte, hat in Sitzes, was so ein Vorkauf ist vor Chur, hat er unbedingt ein Haus kaufen, hat aber kein Geld gehabt. Aber er hat schlichtweg einfach kein Geld gehabt. Und das Haus hat irgendeinem Bauer gehört.
Dann ist wahrscheinlich einem Weinbauer.
Ja, nicht nur Weinbauer, sondern der ist wirklich sehr ein reicher Mann, sehr gross, also für Graubündenverhältnisse so ein Grossbauer, sagen wir dem, glaube ich. Sie hat gesagt, er sei jetzt da, er sei Flüchtlingsstatus und so, und er sei mega am Arbeiten und so, und er hätte kein Geld, er würde gerne das Haus haben, und er verspreche ihm, innerhalb 5 Jahren werde er das Geld zurückzahlen. Und dann hat er gefunden, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, ich meine, kommt jetzt nicht jeden Tag, dass jemand ein Haus kaufen will, das eigentlich gar kein Geld hat. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich muss darüber nachdenken. Und dann ist der irgendwie, hat das dann mit seinen Freunden am Stammtisch besprochen und die haben dann gefunden, was? Also das ist irgendwie ein Ausländer, ein Flüchtling, dann sind es auch noch Juden, also spinnst du eigentlich? Also nein, also.
Dann mache ich es.
In dem Fall mache ich es sofort. Und dann hat mein Papa, also meine Familie, das Haus quasi gegeben und die sind dann beste Freunde geworden.
Und dein Vater hat in dieser Zeit hat er als Zahntechniker geschafft, genau. Mit dem Österreicher zusammen?
Nein, der hat ihn so anders geschafft, aber der Österreicher hat mir einfach den Job vermittelt.
Und deine Mutter hat dann angefangen, Kinder sind
ja
schon...
Ja, der David war schon auf der Welt schon. Ich noch nicht, ich bin dann erst, als wir ein Haus schon hatten, auf die Welt gekommen. Irgendwann.
Und hat es andere ungarische Flüchtlinge gegeben in Graubünden?
Ich sitze es nicht. In Chur habe ich dann erst später, so, als ich in Kanti bin, andere kennengelernt. Das ist ein bisschen schade, weil wenn ich zum Beispiel meine Gespöndli, so meine Sekunde ungarische Gespöndli in Zürich gesehen und gesehen, wie gut die können Ungarisch reden. Und die reden so super und so schön und ich rede so grusig und so schlecht.
Also weil die einfach untereinander noch ungarisch geredet haben.
Mhm. Und die sind ja schon Spielgruppen zusammen und so weiter und so fort. Mhm. Und eben meine Mama hat sich dann irgendwie, mein Bär hat sich dann wirklich so immer so bilderbuchmäßig so aufgeschafft. Und die haben sich dann irgendwie das Haus können leisten, das Kur. Und zwar wirklich so im besseren Quartier.
Wie also stopp, also nach dem Haus in Zitzer ist dann der Aufstieg nach Chur gekommen.
Genau.
Und dass sie nicht mit euch Ungarisch geredet haben, hat das mit dem Anpassungs...
Ah, nein, sie haben schon Ungarisch geredet. Wir haben uns einfach geschämt, das ist dann erst später gekommen, so, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, wenn es Ausländer oder andere Sprachen gibt, ist es entweder Romanisch oder von den anderen Ausländern, die irgendwie Spaniöckel sind oder Italos und keine Ungarer. Und ich habe mich dann irgendwie geschämt, mein Bruder sich geschämt und sie haben uns immer Ungarisch geredet und wir haben, darum kann ich zum Glück immer noch Ungarisch.
Aber die haben auf Deutsch Antwort
gegeben. Ja, so doof.
Ja.
Sie reden wie ein 5-jähriges Kind, weißt du.
Aber vielleicht hat es ihnen geholfen, auch Deutsch lernen, nicht?
Ja, also mein Bär redet also recht schlecht, muss ich sagen. Mein Bär recht lustig. Aber eben, gell, dann sind sie, das ist so, sagen wir so, das Bonzenquartier von Chur. Und es sind dann irgendwelche Freunde gehabt, so vermeintliche Freunde, die dann irgendwie, ja, immer so mit denen zu viel abgemacht und Zeug und Sachen, wo sie dann das Haus gekauft haben, hätte ich gefunden, das findest du das Hinterletzte, dass jetzt auch noch Juden können in dem Quartier ein Haus kaufen. Das waren ihre vermeintlichen Freunde. In dem Moment hat meiner Mama Gott sei Dank den Nucki rausgehauen und gefunden, weißt du was, wir sind Ausländer, wir stehen dazu, es ist scheißegal. Von jetzt an ficken wir uns genug.
Freundschaft,
zum Glück.
Freundschaft vorbei.
Ja, und anpassen, in dem Biedererfolg, wir sind anders und wir sind wild und ja, fertig. Zum Glück.
Ja.
Für mich.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Antisemitismus, also in dieser Zeit, ich meine, er ist heute immer noch offen. Ja, und du als Schulkind hast das aber nicht zu spüren bekommen?
Nein, nicht wirklich. Also gerade ich hatte eine Lehre, die mich ein bisschen ausgestellt hat, weil ich dann nicht wirklich einen offiziellen Religionsunterricht
hatte. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Habt ihr praktiziert?
Also meine Eltern haben das irgendwie gefunden, so, schau, wir sind ja nicht wirklich gläubig, aber ihr müsst einfach den Religionsunterricht besuchen, mein Bruder muss Bar Mitzwa machen, ich muss Bar Mitzwa machen, ihr müsst Hebräisch lernen, fertig. Und alle halt die traditionellen Sachen, weil wenn das nicht wollen, dann können sie nachher abschliessen und sagen, okay, wir wissen, was wir abschliessen, aber wenn das nie gelernt haben, dann können sie auch nicht auf die Seite legen.
Und dann hat es aber doch genug, also es hat eine jüdische Gemeinschaft in Chur, dass
nein.
Du dort, was ich hast du auf Zürich müssen?
Jeden Mittwoch Nachmittag auf St. Gallen.
Auf St. Gallen?
Jeden Mittwoch, alle Geburtstagspartys, ich bin Rabbiner in St. Gallen. Ins Kast.
Aber wie gut kannst du jetzt Hebräisch?
Gar nicht. Kein Wort, ich sag's dir. Am Tag von meiner Bad Mitzwa, ich glaube, das letzte Mal, ich meine, wenn ich das Zeug anschaue, ich so, was, ich meine, wie habe ich das jemals lesen können? Mm. Impossible.
Mm. Und bist irgendwann, hast du so eine Israel, so eine Reise gemacht?
Ja, nein, ich bin natürlich als Kind, weißt du, wir haben natürlich mehr alle Juden, auch Verwandte dort, und sind ein paar Mal gewesen, als Kind. Und jetzt bin ich leider schon lange nicht mehr gewesen.
Und dann hast du in Chur, hast du also Grundschule besucht,
ja.
Unterstufe, und nachher hast du was gemacht?
Dann habe ich Kante gemacht.
Die ist auch in Chur?
Ja.
Mhm.
Und dann Semi.
Und hast du dort schon dich ein bisschen spezialisiert? Hast du spezielle Interessen gehabt?
Ja, Kunst hat mich einfach interessiert.
Mhm.
Film hat mich eigentlich gerne so interessiert.
Mhm. Und hat es in deinem Umfeld hat's, Leute gehabt, die das ein bisschen gefördert haben?
Ja, sehr.
Mhm.
Also zum einen mein Bruder hat ja unbedingt will zum Film. Und dann haben wir einen sehr nahen Familienfreund gehabt, der auch so, also schon mein Freund eigentlich in den Familien gebracht. Der ist ja auch Regisseur, der hat zum Beispiel Achtung fertig Charlie Regie gemacht. Und die sind natürlich sehr cinephil, sind sehr viele cinephile Freunde gehabt. Aber ich mir eigentlich, wirklich Filme mich eigentlich gar nicht interessiert, mich eigentlich nur Kunst interessiert. Fotografie vor allem. Und auch sonst, darstellende Kunst. Aber eben vor allem, Fotografie, und dass ich zum Film kam, bin ich eigentlich fast ein bisschen Zufall. Und dass ich am Schluss endlich fast die Einzige bin von dieser all denen, die wirklich noch Film macht. Am erfolgreichsten.
Aber wie glaubst du, du hast ja, also gut, es gibt das Kunstmuseum Chur, aber das ist ja vor dem Internet gewesen. Was bist du über Bibliotheken? Wie hast du dich, also das Interesse für Kunst, wie hast du das können
ausgebildet? Chur gibt es eine riesige Kunstszene. Also ja. Für das, dass ihr mir das so klein war. Und vor allem früher, muss ich sagen, das heißt, man sagt immer früher. Aber es ist wirklich so ein bisschen... Chur war so ein verschlafenes Nest gewesen. Und mit der Polizeistunde, die wir hatten, damals. Und es hat nicht viel gegeben. Aber was es gegeben hat, ist irgendwie recht interessant gewesen. Es hat irgendwie wirklich sehr viele Kulturschaffende. Und es ist sehr viel... Wie so ein Privatum aus eigenem Interesse ist in 80er Jahren, Anfang 90er Jahren, halt so in meiner jungen Zeit, ist extrem viel gelaufen. Und dann hörst du, wenn so etwas läuft, dann musst du selber etwas machen. Mhm. Und jeder irgendwie hat, ich zum Beispiel lustigerweise, ich war gar nicht so wahnsinnig in den Film gewesen, oder gemeint, ich sehe gar nicht so Film, seine Filien, einen Kinoclub gehabt, jeden Mittwochabend.
Nein. Dann
irgendwie 35mm Rollen bestellt und das projiziert im Jugendhaus in Chur.
Und habt ihr auch Austausch gehabt zu anderen Gegenden in Graubünden, oder ist das wirklich so ein Churer Ding gewesen? Ich denke jetzt einfach an Christian Schocher, er hat ja das Kino ja. In Engadin, in Pontresina, glaube ich. Hast du von dem gewusst? Bist du manchmal
Nein, damals habe ich von dem noch nicht gewusst. Mhm. Nein, ich war wirklich sehr klein. Mhm. Es hat noch nicht Internetsachen und so gegeben. Aber eben so, halt all meine Freunde, auch mit allen, die in die Schule gegangen bin, und die meisten, die ich jetzt noch befreundet bin, also mit ganz vielen von meinen wirklich so Kindergartenfreunden noch befreundet. Und es sind ganz viele irgendwie Schauspieler geworden, Regisseure, sonst Künstler. Das ist ganz lustig, wirklich so um mich rundherum. Also meine alten Kumpels, die sind alle in der Stecken, alle in der Kunst drin.
Und die sind in die ganze Welt rausgegangen,
ja, genau.
Wahrscheinlich. Und du hast Kante gemacht und nachher Semi.
Mhm.
Wieso? Also ist das, ich weiß nicht, wie das in Graubünden ist. Ist das normal? Oder hast du das bewusst müssen sagen, ich will jetzt übertreten in Semi?
Ja, das haben wir bewusst müssen, aber das ist irgendwie wie... Du hast können nach der dritten Kante können übergehen. Und anstatt, früher war es ja 7 Jahre Kante. Genau. Und dann hast du Matura gehabt.
Genau.
Und, aber zu meiner Zeit hast du können machen, 3 Jahre Kante und dann hast du noch 5 Jahre anstatt die 4 Jahre noch mal anhängen.
Weil du so gerne in die Schule bist?
Nein, jetzt ins Kasse. Aber ich habe gefunden, ich bin oberschlau, weil dann habe ich eine Berufsausbildung und kann studieren, beides gleichzeitig. Und außerdem ist die Schule noch viel niveauloser, also muss ich noch weniger machen als in der Kante, weil ich in der Mittelschule gehasst.
Aber ist das Ziel ist dann zum Lehrer werden, nein, oder?
Ja, aber ich habe es mehr so gefunden, so, weißt, so Vikariat machen und dann viel Geld verdienen und Weltreisen machen, was ich will einfach.
Ja.
Kunst machen. Ja. Und du hast einfach irgendwie immer einen Job.
Ja. Also du hast 8 Jahre Oberstufe gemacht.
Ja, und ins Kast. Oh, das war ganz schlimm für mich. Es gibt, glaube ich, niemand. Ich finde heute noch, weißt, ich habe nicht mehr gefunden. Sie haben gesagt, ja, weißt, wenn du später, wenn du erwachsen bist, wirst du es vermissen. Und ich muss sagen, bis heute muss ich auch sagen, auch jedem Teenager, es gibt nichts Schlimmeres als Oberstufe. Du musst es machen, aber es gibt nichts Schlimmeres.
Und dann, was bist du denn etwa 19 gewesen?
Ja, als ich fertig war, glaube ich, 20 oder so. Mhm. Eben, und dann inzwischen hat ja mein Bruder im Film schon und der Mike eben da.
Was für ein Film schon?
In London. London International Film School hat die Freunde geheißen. Jetzt heisst sie London Film School.
Mhm.
Und das war irgendwie eine etablierte Filmschule in, auf der, also so, das kennt man halt so. Und ja, die sind dann dort gegangen und wir jetzt sind wir.
Und was hat er wollen machen beim Film?
Mein Bruder?
Ja.
Kamera.
Ja.
Und bei mir sind gar nicht so wahnsinnig interessiert. Und dann aber in meiner Schulferien habe ich ihnen immer müssen helfen bei ihren Filmen.
Mhm.
Weil halt ein bisschen schwer, oder?
Also dann haben sie sich eingeflogen oder mit dem Zug.
Ja, da oder die haben da etwas gedreht.
Ja.
Und nicht so billige Arbeitskraft, du kommst.
Eben doch Kinderarbeit.
Und ich meine, Multimotiv, wie ich bin, habe ich also lässig gefunden. Dann habe ich plötzlich gemerkt, weil ich bin ja nicht so gern. Ich finde es recht lässig, so Teamarbeit finde ich grossartig. Das habe ich immer schon lässig gefunden. Und habe dann recht schnell gemerkt, so hat mir ein bisschen leise, wieso, das hat mir richtig den Ärmel reingezogen. Weil ich gemerkt habe, so, das macht mir total Spass. So, weißt du, die verschiedenen Departments, und ist wohl sehr hierarchisch, aber so, wie so zusammenspielt, und es ist viel cooler als allein wie am Atelier stehen und allein rumgrümscheln und... Schlussendlich liegt mir persönlich das jetzt einfach viel mehr.
Und dann hast du dich auch für die Filmschule beworben?
Genau. Und bin dann auch reingekommen und dann haben wir nicht gewusst, wie soll ich jetzt Kamera machen oder Ausstattung.
Mhm.
Aber es ist mir, das habe ich glaube ich fast nicht selber entscheiden können. Meine Lehrer haben das von mir entschieden und haben sofort gefunden, so, du bist die kleine Schwester von David. David ist super Kamera. Gewesen. Jetzt schauen wir, wer da, die haben uns wie so gefunden, so, das war super, also zeig, was du hast. Und sie haben mich wirklich recht hart dran genommen. Aber das hat mir gefallen, ich hätte es noch gern.
Und also, okay, und wie viele Jahre ist die Ausbildung?
Die ist, glaube ich, 3 Jahre gewesen.
Und da hast du zuerst eine Art Grundausbildung und dann eben tun dich die Lehrer in ein Departement verfrachten oder dich empfehlen für...
Du machst irgendwie, wie so anfangen tust du musst alles machen. Das ist echt cool. Du musst wirklich alles machen, von Regie über Ausstattung, über Schnitt. Du musst, es gibt gar keine Diskussion. Und du musst von Anfang an dein Interesse durch Schwerpunkte legen. Und die Schule ist also vor allem damals schon sehr so gewesen, so Learning by Doing. Du können, wenn du es willst, hast du extrem viel können drehen. Und da hast du einfach sehr viel gelernt. Ich bin fast nicht in die Schule gegangen. Ich habe nur dreht. Und lustigerweise, ja, Entschuldigung.
Das ist genau das, was ja irgendwie da der Kunststudent, also Abgänger von der Hochschule, tun sie oft vorwerfen, dass eben ihnen Praxiserfahrung fehlt.
Mhm.
Das war eigentlich das Gegenteil gewesen in dem Fall.
Genau.
Das war sicher ein riesen Vorteil gewesen. Hat es dort in Zürich damals schon eine Filmklasse gegeben?
Ich glaube, die allererste Filmklasse, die ist vielleicht in meinem letzten... Während, okay. Schon auch gleichzeitig, wenn ich in die Filmschule gegangen bin, aber vielleicht in meinem letzten Jahr ist die gekommen.
Also, wo du die Schule
das
Gymnasium abgeschlossen hast, hättest du noch nicht können in Zürich studieren. Und dann, wo du auf London bist, hast du dann bei deinem Bruder auch gewohnt?
Oder? Nein, wir haben uns gerade abgewechselt.
Du hast gerade seine Wohnung übernommen?
Das hat nicht leider.
Sein WG-Zimmer?
Leider nicht.
Nein.
Schön wär's gewesen.
Wie hast denn du gewohnt?
Mm. ich bin ja dann hier total verwöhnt gsi bin und keine Ahnung, ich habe einen kleinen Punk gsi, wir haben keine Ahnung, immer nur Uhren laden, keine Ahnung, nicht mal können selber eine Waschmaschine anstellen. Muss halt so sein, gell? Die kleinen Bunker. Bin ich dann, ist Gott sei Dank meine beste Freundin von Flims, Königin von Flims, oder? Weil du ja kennst, Andrea.
Ja, genau.
Die Andrea hat sich in dieser Zeit auch entschieden, die hat ja vorher Ethnologie in Berlin studiert und hat gefunden, sie würde gerne eine Maskenausbildung in London machen. Und ich fand, oh, Halleluja. Da kann man ja nicht passieren, wenn wir zusammen auf London gehen. Zum Glück ist sie dabei gewesen, sind wir zusammen auf London gezogen.
Super.
Das ist super.
Dann haben sie so eine Exil-Gemeinschaft gegründet.
Ja, das ist super gewesen. Also, weißt du, jetzt sind wir dann auch verrutscht in der Heim, ich hier mit der Badewanne meine Kleider waschen und wenn sie heim und dann schnell dran steht die Waschmaschine. Sie so, du, aber die Waschmaschine starten, aber willst du nicht lieber die Waschmaschine benutzen? Ich so, ich weiß nicht genau, wie die funktioniert.
Ja, aber irgendwie, tönt, das tönt wie ein Traum. Du bist einfach so, hast einfach so auf London können, du bist beim ersten Versuch schon in die Schule reingekommen, hast sofort Arbeit gehabt, also eigentlich hast immer können drehen. Das ist ja wie so ein Traum, der war. Also das will jeder. Und
es ist ja recht
wie
easy
so ohne Effort.
Es ist recht easy gewesen, also ohne Effort. Ich bin doch ein extrem ehrgeiziger Mensch, extrem ehrgeizig. Es fällt mir doch erst jetzt, als ich älter bin, merke ich das auch, wie ehrgeizig ich bin. Und eben, mir ist auch schon das Ding, eben, wenn jetzt meine Lehrer wirklich so gepusht haben und gefunden haben, so.
Aber hast du dich auch müssen, wenn du sagst, ja, ihr habt immer gedreht, schon während der Schule, hast du dich dort auch müssen durchsetzen gegenüber anderen, die vielleicht auch diesen Job hätten wollen und du hast dann einfach gefunden, nein, ich mache das.
Das ist eben lustig, eben, ich habe mich aber nicht bei Kamera habe ich mich aber gerne so durchgesetzt, weil ich gefunden habe, es war mir auch ein bisschen dumm gewesen. Das ist eben das, was mir heutzutage auch noch ein bisschen fern liegt, dass ich mir über den Weg gesessen und ich habe viel Licht gemacht und ich habe eben lustigerweise viel Fokuspulver gemacht.
Ja.
Und das ist auch lustig, wenn ich das erste Mal meinen ersten Spielfilm gemacht habe, im 93, glaube ich, oder 94, ist das gewesen, wo ich Produktionsassistentin war, habe ich ja wirklich keine Ahnung von Filmen, keine Ahnung von den Jobs, und was ist ein Fokuspuller, was ist irgendwie all die anderen,
Erklär mal, was genau, also ein Fokuspuller ist für die Schärfe zuständig.
Richtig. Ein Fokuspuller ist technischer Chef der Kamera und zudem auch noch, das ist ja anders wie zum Beispiel wie zum Beispiel beim iPhone oder bei jeder Homekamera, hast du ja einen Autofokus dabei.
Ja, ja.
Und mit Schärfe kannst du ja eigentlich recht viel Dramaturgisches erzählen. Ja, also gibt es bei Filmkamera keinen automatischen Fokus. Und darum hast du einen Menschen daneben, der heutzutage mit einer Fernsteuerung.
Und auf was geht das? Auf Distanz? Oder wie?
Ja, auf Distanz. Ja. Du tust Distanz. Früher ist es geschätzt. Heutzutage hat sich die Technik so weiterentwickelt, dass du eigentlich die Jungen schauen nur einen Monitor und schärfen über den Monitor. Mhm. Ich habe es ganz anders gelernt und arbeite bis heute. Bin ich einer von den Letzten, glaube ich, der noch so arbeitet. Mhm. Ich arbeite wirklich mit Distanz.
Aber die neuen Kameras sind einfach recht gnadenlos. Also, ich kenne es nur aus der Fotografie. Ist da gnadenlos. Bist du wirklich mit, wenn du die Schärfe nicht einfach haarscharf auf den Punkt. Da ja, hast du es stört extrem. Und bei den analogen Bildern hat mich das nie gestört. Ich habe es zum Teil gar nicht gesehen.
Nein, ist gnadenlos, aber das macht auch den grossen Spass aus.
Aber das heisst, du hast wie so einen extra Monitor an der Kamera, wo der Kameramann, Kamerafrau dran ist. Und du bist einfach auch.
Ja, du kannst auch deinen Monitor haben. Es gibt heutzutage wirklich Fokuspulver, die wirklich weg von der Kamera sind, unter einem schwarzen Tuch und über das. Aber ich mache das nicht so. Ich mache es wirklich mit Schauen und Schätzen. Und das ist für mich der einzige grosse. Also für mich ist das Game, mein Thrill, den ich habe.
Ob es angebracht
hat. Das ist für mich anders. Ich bin Nintendo, ich bin Fokuspulver.
Und das ist die. Es ist 1993 und du hast Fokuspulver an deiner ersten Produktion geschafft.
Nein, noch nicht als Fokuspulver, sondern als Produktionsassi. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine blasse Ahnung von Filmen. Filme interessiert mich ja gerne gross und Zeugs. Und mein Job ist zum Beispiel unter anderem allen Anleuten so, jetzt musst du einen Grip auftreiben, einen Chefbeleuchter und bla bla. Und ich habe mich wirklich angeläutet so, da ist die Orit, wie heißen wir schon wieder das Produktion? Warte mal, die Produktion heißt. Ah ja, genau. Und dann so, du, was machst du schon wieder für Beruf? Und ich so, willst du mich verarschen? Sorry. Nein, sorry, weißt du, ich bin nicht durch ein Land, aber was hast du für Beruf? Und ich, dann haben sie mir gesagt, und so, ah ja, genau, das suche ich. Aber was bedeutet das eigentlich zum Arsch? Und ich so, hey, bist du nicht ganz bachen? Sorry.
Aber du warst wirklich sehr, sehr jung gewesen.
Ja, ich war sehr jung, ich war 19 gewesen.
Ja, da wird so viel verziehen.
Ja, und dann, ich meine, ich kenne die Leute, die meisten von denen kenne ich ja immer noch. Mhm. Und die sagen, die haben sich so einen Schranz gelacht. Und die zugesagt haben, die haben zugesagt, du wüsstest, was für ein Wahnsinn ich da angeleitet
habe. Hätte ich wollen sehen. Zumindest einmal.
Genau. Und dort haben sie irgendwie auch einen Fokus-Buller-Star, so einen 62-Jährigen, der hat Kaiser Robert Altman mitgenommen aus London. Und das war wirklich so ein Star. So.
Aber das war in der Schweiz.
Das war in der Schweiz, aber ein Spielfilm in der Schweiz. Mhm. Aber der hat irgendwie so Star Wars und Clockwork Orange und Bibabo und was weiß ich was gemacht. Und das ist einfach ein super, super Star. Also was für Focus Buller. Ich weiß, was es heute bedeutet. Für andere ist er nichts, aber er ist wirklich so ein... Und ich habe ihm zugeschaut, was macht der alte Herr da? Er nimmt die Kamera und Zeugs. Und dann habe ich meinem Bruder das erklärt. Und ich so, das ist ein doof, sorry.
Das würde ich nie machen.
Das ist ja doof. Ich meine, sind Assistentin noch lässig, der leitet die Filmrollen ein und so. Und der steht dort, dreht sich im Rädchen und befährt Leute um. Der will nicht mal in die Kamera schauen. Mhm. Das ist dann der höchste Job auf dem ganzen Set. Also, das sollte etwas doof sein, im Leben noch nie gesehen.
Hey, und er hat gleich geheißen wie der Robert Altman, ja, der Regisseur.
Genau. Ja, und dann haben sie mir das erklärt und ich fand, ja, so etwas doof, so, wenn man so etwas macht, so, ich weiß auch nicht. Also, da ist mir wirklich ganz komisch. Überstimmt im Kopf nicht, wenn man das macht. Ja, und dann bin ich einfach nachher irgendwie 1995 bin ich selber in Filmschule und ich habe mich auf Kamera ausgebildet und ich habe mir viel Licht gemacht und Kamera gemacht. Und dann haben mich jemand gefragt, weil sie keinen Fokusbuller kann, ob ich keine Fokusbuller machen kann. Und ich fand, ja, pff, das finde ich so ein kleiner doofer Job, aber wir sind ja befreundet.
Weil es muss sein.
Es muss sein für die Partei, klar. Und dann habe ich das gemacht und es hat mich nicht wirklich lässig gefunden. Und dann habe ich gefunden,
du hast das sofort können.
Ja, weißt du, es gibt ja irgendwie gewisse Sachen, wo du einfach das Talent hast. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht, einfach, also weißt du, dass es überhaupt merkst, dass man so ein komisches Talent hat, oder? Ich meine, das ist doch eigenartig. Weil das würdest du ja nie herausfinden. Eigentlich.
Ja, also was glaubst du, was sind die Eigenschaften, die das so ein bisschen ausmachen? Also du musst sicher extrem gut können schauen, oder?
Du musst dich extrem konzentrieren können. Mhm. Du musst eine ganz hohe Konzentrationsfähigkeit haben. Und Distanzen. Und ein räumliches Gedächtnis. Ja, und eine Räumlichkeit. Du musst können Räume erfassen. Mhm. Und das hat etwas irgendwie mit dem Hirn zu tun. Mhm. Wie du halt bowlen bist. Mhm. Aber mir in Räumen zum Beispiel immer interessiert. Ich die mir auch können vorstellen, zum Beispiel zum Architektur studieren. Mhm. Und ich mir zum Beispiel früher, wenn ich nicht können einschlafen konnte, habe ich mir Räume vorgestellt und so eine Matrix eingebaut im Kopf, in die Räume. Mhm. Und das hat wahrscheinlich wirklich mit dem
also wie Hirn. So geometrische Spiele.
Ja, genau. Im Hirn einfach. Und das hat natürlich, das ist es wahrscheinlich, was brauchst du dafür?
So geil. So geil. Und von dort an warst du Fokusbuller.
Ja, und von dort an hat's, und dann habe ich dann irgendwann, haben sie gefunden, haben alle gefunden, so, das kannst du nicht gucken, das ist nicht bei mir auch. Und ich so, oh, nein, aber ich finde es schon ein bisschen doof und so. Und pff, ist auch ein bisschen anstrengend. Und,
du, und im deutschsprachigen Raum tut man das übersetzen? Oder
das heisst Kameraassistenz, aber ich finde es ganz doofer Namen, weil du bist keine Kameraassistenz, das ist ganz ein anderer Job. Du bist Chef, technischer Chef von Kamera. Und bist nicht Assistenz einfach, das ist ein anderer Job.
Genau, in deiner Filmografie wird das ja auch also unterschieden. Also zum Teil steht First Assistant und zum Teil steht Focus Puller.
Ja, aber das kommt einfach, wie man Produktion das nennt. Wie nicht in den Credits vorkommen.
Aha, aber das heisst, also wenn der Assistant Camera steht, dann bist du auch Focus Puller gewesen. Ach so.
Yes, okay. Das ist genau das Gleiche. Ich habe das einfach nicht so gern. Wenn sie mich fragen, dann sage ich immer den Focus Pullerinnen. Ich bin sehr englisch erzogen auch. Das war sehr hart in so einer Schule gewesen.
Du, und wieso... Also es würde es nicht auf der Hand liegen, dass du im Englisch, wenn du die Schule, die ganze Ausbildung auf Englisch machst, hast du ja sicher auch sehr gut Englisch gelernt, dann, dass du nicht dort geblieben bist, gibt es ja nicht mehr Arbeit als in der Schweiz.
Wie doch. Das,
wie hast denn du dich entschieden, um zurück in die Schweiz zu kommen?
Ja, weißt du, es war dann irgendwie in den 90er Jahren und damals, ich meine, jetzt kommt es bald wieder, gell, Brexit, dass die Engländer recht schwierig waren mit ihrer Insel und mit dem Schengen-Abkommen hat es noch nicht gegeben. Und ich meine, jedes Mal, wenn ich heimgegangen bin aus der Schule, musste ich mit einem Ordner voll Papier Reise, haben sie mich kaum wieder zurück reingelassen. Ich muss beweisen, dass ich in der Schule bin und bla bla bla. Und kaum habe ich die Schule abgeschlossen, bin ich einfach...
Dann verlierst du auch deine
Beurteilung. Ja. Und ich habe noch ein bisschen schwarz geschafft, aber es ist einfach bescheuert, weil der Film ist recht gefährlich, muss recht Unfall... gefährliche Arbeit, und wenn du nicht versichert bist und verdienst Scheiße in London, dann habe ich gefunden, so, ja gut.
Aber hast du, dein Bruder ist der ist zurück auf, der ist zurück in die Schweiz gekommen, oder? Und dann hast du, und hat in der Film, hat in der, im Filmgeschäft
geschafft? Nein, der war erst, mein Bruder ist aber sehr anders als ich. Der hat eigentlich noch nicht so Fuss gefasst gehabt. Der ist nachher ein bisschen Fuss gefasst, als ich dann angefangen habe, Fuss zu fassen. Ja, es ist nicht so einfach, um da reinzukommen. Ich bin natürlich wie immer, ich bin so ein Glückskind, kann man sagen. Ich bin so, was weiß ich, mir fallen Sachen wirklich in die Chance. Das ist schon sehr, sehr krass, muss ich sagen. Weil ich bin wirklich nach der, eben, ich habe dann viel Fokus gemacht, ich habe dann auch angefangen wirklich lieben und habe mich wirklich in den Beruf ein bisschen verliebt. Aber ich bin in der Schule, ich habe immer noch wieder sehr fest Kamera machen, und der Fokus ist schon sehr lässig und sonst habe zum Beispiel einen Kurzfilm auch in der Schweiz gedreht. Und mitunter mit einer guten, mit einer von meiner ältesten Freundinnen von mir, die damals bei Condor Produktionsassistent gemacht hat. Und die hat damals einen jungen Kameramann kennengelernt, Pascal Walder, der heutzutage ein Superstar ist, weltweit. Und der hat so seinen, quasi...
Ein Schweizer.
Sein, nicht wirklich sein erster, aber ja, wohl so eine Art, sein erster richtiger... ja, ist jetzt, nein, kann man jetzt nicht so sagen. Er hat es erst gemacht nach der Gaukler, aber es ist ganz anders entstanden. Aber sein erster so, sagen wir so, so wie man halt einen Spielfilm macht, Spielfilm dreht. Und seitdem, er war natürlich sehr low-budget oder no-budget gewesen. Und sie hat gesagt, ich kenne jemanden, eine Freundin von mir, ist eine gute Fokusbullerin und so. Und ist auch sehr am Anfang wie du. Und treffen euch doch einmal, wie wär's. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns verstanden und in den Film gemacht. Und es hat sehr gut funktioniert. Und er ist wirklich so zum super Shooting-Star geworden. Und ich mit ihm zusammen auf, wie eine Rakete. Und dann plötzlich natürlich alle auch wollen mit mir arbeiten. Weil jung und wild und es haben die Leute lustig gefunden. Weil, muss ich schon sagen, so vor 20 Jahren oder wenn das war, sind all die älteren Herren, die so sehr steif waren. Es hat keine Frauen gegeben, die technischen Jobs. Und ich bin dahergekommen mit meinen Dreadlocks, von Graubünden, mega grosse Klappen.
Aber meinst du, weil du gesagt hast, du seist ein Glückskind. Und dir sag, aber irgendjemand muss ja parat sein für das Glück. Also ich glaube nicht, dass... Ich weiß nicht, ich glaube, alle Leute haben doch Glück. Und gewisse machen einfach mehr
drauf. Glück, gewisse nehmen halt das
an. Du musst es können annehmen. Ja, und du musst extrem offen, ich glaube, du musst extrem offen sein, um es überhaupt zu erkennen.
Ja, das glaube ich schon auch.
Und ich meine, es sind wahrscheinlich verschiedene Sachen zusammengekommen. Eben das Talent und eben, dass du offen gewesen bist und das auch erkannt hast, was du für eine Gabe hast. Und das muss man ja irgendwie auch... Ich glaube, es gibt Leute, die können gar nicht dazu stehen. Die sind auch in etwas gut und können es vielleicht gar nicht...
Ja, also andere
oder finden getrauen sie, sich ja. nicht. Oder?
Also gerade jetzt zum Beispiel mein Job ist jetzt zum Beispiel in der Schweiz gar nicht so anerkannt als irgendein grosses...
Also bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich noch nie von Fokuspuller. Also ich weiss nur, dass es das gibt von dir.
Ja, eben in der Schweiz ist es überhaupt kein Thema und es ist auch ganz anders. Ich arbeite ja recht viel im Ausland. Und hat der Fokuspuller wirklich einen Status? Du bist einfach Chef. Also.
Ja.
Und irgendwie deine Assistenten, die arbeiten jahrelang, also 10 Jahre arbeiten die als zweiter Assistent. Und da ist irgendwie jeder Kunde in mir her. Ich meine, ich weiss nicht, wie viele Leute ich ausgebildet habe. Und kaum können sie ein bisschen etwas, haben schon das Gefühl, sie sind entweder Kameraleute oder schon Fokusbauer. Und ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin immer wirklich so lernen und so ein bisschen Drill. Und es ist so wirklich so eine Schule, die man macht.
Aber zum Beispiel, also wenn jetzt du, ich stelle mir vor, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie sagst du, DOP, wie sagst du dem auf Deutsch?
Kameramann, also, Kamerafrau.
Kameramann, Kamerafrau, kommen ja oft früher wahrscheinlich ins Spiel bei einer Produktion als du. Und haben wahrscheinlich bei der Bildgestaltung auch mehr Einfluss.
Ja,
ist das
richtig
oder nicht?
Das ist richtig.
Und das ist etwas, was du dir nicht unbedingt wünschst in dem Fall. Also ich denke jetzt nur so, wenn du gesagt hast, dein erstes grosses Interesse, so Fotografie, dann...
Ja, nein, ich finde es sehr spannend, aber ich muss mich einmerken, so, irgendwann merkt man so, was für ein Typ man ist. Ich muss mich nicht in den Vordergrund drängen. Es muss nicht unbedingt das sein, was ich will. Ich bin dann lieber so mit den Leuten arbeiten, die ich gut finde.
Ja.
Weißt du nicht,
ja.
Und das Ding ist, ich auch immer dann wirklich mal vor 7 Jahren, so, ich wusste, jetzt muss ich dann wirklich die Kamera wechseln, vielleicht. Und dann bin ich wirklich schon so gewesen, bin ich schon an einem Punkt gewesen, wo ich schon international auch schon Namen gehabt habe und schon Sachen gemacht habe, wo sich die meisten Leute sich träumen können, dass sie jemals irgendwie dorthin kommen. Und bin natürlich auch total, ich meine, ich bin ein bisschen verwöhnt, also, ich habe einen kleinen Namen, einen kleinen Status.
Und genau, du müsstest jetzt wieder unten durch.
Ich muss
jetzt
unten durch, ich bin eine Kreativa, weißt du, Walter? ich sage, mit wem ich arbeite, weißt du? Sagt mir niemand, du musst. Oder?
Also jetzt bist du seit, warte mal, 1999, also du bist seit bald 20 Jahren irgendwie im Business.
Und, ja, also eigentlich noch länger. Ich glaube, mein erster Spielfilm, der da gerne drauf ist, habe ich, glaube ich, 97.
Also 19 Jahre, 20 Jahre. Und du kannst dir raus... Also wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen die Projekte an dich hin?
Also natürlich vor allem, sagen wir, Nummer 1 sind Kameraleute, die mit mir arbeiten. Also ich habe so gewisse Leute, das sieht man da vielleicht, da sieht man es auch nicht. Es gibt gewisse, vor allem 2 Kameramänner, die ich sehr gerne damit arbeite, Philipp Zumbrunn und Franz Lustig.
Genau.
Und beides sind, also der Philipp ist auch, ich bin auch mit ihm zusammen da gewachsen und er ist auch gross geworden und er wird immer mehr ein Star. Und der Franz Lustig ist einfach wirklich ein Superstar.
Mhm.
Vor allem in der Werbung. Er hat viel mit dem Wenders geschafft. Und wir verstehen uns gut. Weißt du, es geht auch viel um Menschlichkeit. Du bist so nah zusammen.
Klar.
Und es sind Leute, die merken, so, die geben etwas ab und zusammen entsteht etwas Grossartiges. Mhm. Wo nur zusammen kann, weil Film ist eben nicht Kunst an sich, so allein. Und du bist einfach nur wirklich grossartig, wenn du dir
die richtigen Leute umschaust. Ja, klar. Es gibt so tolle Teams, auch Buch, Regie, gibt es auch so schöne Teams, wo einfach immer wieder, oder Musik, Regie, oder...
Es ist einfach das Zusammenspiel.
Ja.
Weißt du, und vor allem eben mit Kamera harmonisiert und so. Du bist ja wirklich wie... Ich merke, ich bin zum Beispiel für Handkamera bin ich Spezialistin.
Mhm.
Alles, was sich sehr bewegt.
Mhm.
Und es ist wie ein Tänzchen und ich mache das so gerne. Ich spüre meine Kameraleute und ich weiß genau, wie sie schnaufen und ich schnaufe gleich und kann mich auf die Schauspieler reinlassen und finde es unlässig. Ich sehe es wirklich so als Tanz und nicht mehr so eben...
Aber das heisst, es sind wirklich, also die Produktion wählt einen Kameramann, Kamerafrau und die sagen dann, und ich
meistens
will Ori Tepli als Fokus
Meistens. Meistens. Mhm. Und jemand ist halt Produktion, die findet so, wir wollen die und
Und das hat dich wirklich in die ganze Welt, also ich meine, ich habe jetzt die paar wenigen Filme, die ich gesehen habe, wo du geschafft hast, das hat krasse Drehorte in der ganzen Welt. Das ist, ich meine, ist das für dich ein Anreiz gewesen, dass du wirst können reisen?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Bist du auch, bevor du für die Arbeit gereist bist, auch schon gerne gereist? Ah, genau, du hast gesagt, du hast vor allem wollen, das mit dem Semi hast du auch gemacht, um mal so ein bisschen Geld auf die Seite zu tun und können reisen.
Mhm.
Bist du denn dort auch reisen?
Nein, bin ich überhaupt
nicht. Bist du gerade auf London und bist gerade in die Schule?
Gerade in die Schule, bin ich auch sofort, weißt du, gerade direkt. Total doof. Ja, nein, ich weiß auch nicht, als Kind, mein Papa ist recht schnell eben von dem, oder recht schnell, natürlich schon, ich meine, das geht auch um Dekaden, aber das ist von dem Zahntechniker-Ding auch ein bisschen, er selber sagt immer, nicht so ein guter Zahntechniker gewesen, er ist ein guter Geschäftsmann. Und ist ein eher Geschäftsmann, also schon im Dentalwesen geworden, hat zum Beispiel den ganzen Zahntourismus auf Ungarn quasi erfunden.
Mhm.
Und hat er sich dann auch aufgebaut. Und mit ihm, also er hat immer Geschäftsreisen um die ganze Welt gemacht. Und als Kind habe ich mega gelitten, weil die haben mich um den Erdball gejagt. Einmal in Afrika, dann in Asien, dann in Amerika, dann wieder in Europa, dann wieder dort. Und ich immer so, oh nein, ich bin immer so normal, ich weiß so wie andere gehen in Singapur wandern. Mhm. Oh nein. Wir müssen schon irgendwo wieder in Singapur das machen und dort.
Vielleicht bin ich ein bisschen verwöhnt, bist du schon. Vielleicht bin ich ein bisschen viel Glück, hast du schon gehabt.
Und lustig, wie sie so Highway als Kind immer. Und aber kaum bin ich so adolescent geworden, wie man so sagt, habe ich ich bin wirklich so im, ich bin so der Zigeuner in mir drin. Ich kann ja nicht zu lange, ich bin zu lange in Zürich, ich bin drei durch. Mehr als zwei Wochen am gleichen Ort, dann könnte ich mich erst schiessen.
Und du bist, in der Regel bist du dann so zwei Monate
zwei, drei Monate, ja. Mhm. Also ja, das ist meistens auch so, du gehst dann in ein Land und dann dort bist du dann auch an mehreren Orten.
Genau, das Letzte habe ich ein bisschen erlebt, wo du dich für Shanghai hast dich vorbereitet.
Ja, genau. Also Shanghai für China, ja.
Ist das die letzte?
Das war das letzte grosse Ausland-Ding. Nachher habe ich alles abgesagt.
Und an was hast du dort gearbeitet?
Da habe ich einen sehr glatten Film gemacht. Mit dem Billy August. Einen chinesischen Film habe ich gedreht. Und die Chinesen meinen, wie bei allem anderen was machen, wenn sie jetzt die Welt erobern. Und jetzt halt auch im Film. Und mit nur chinesischen Filmen geht das nicht. Also haben sie schlau, wie sie ja sind, haben sie jetzt irgendwie das neue System, dass sie grosse europäische oder amerikanische Regisseure holen.
Und er ist der, oder?
Er ist der. Hm. Er ist, meine, ist auch Oscar-Preisträger.
Genau.
Weiss, wie viele Filme schon dreht und grosser Regisseur. Und dann machen sie irgendwie chinesische grosse Filme und dann alle chinesischen Superstars sind und dann ein, zwei Hollywood-Stars und dann lancieren sie in China und auf der ganzen Welt. Schlau natürlich.
Klar.
Und der Billy August, mit dem haben wir den Nachzug nach Lissabon gedreht. Und der steht total auf den Philipp und auch auf mich und auf den Chefbeleuchter. Und der hat gesagt, wir müssen mitkommen. Und somit waren wir das Vierte auf dem nur chinesischen Film. Und es war das beste Erlebnis ever.
Also wir haben ja vorhin darüber geredet, dass, eben, dass du auch wirklich sehr ein enges Team bist mit gewissen Kameramann. Ich meine, ich sage gerne Kamerafrau, aber jetzt, es sind eigentlich immer Kameramänner. Ja. Und du kommst so an einen Stoff an, also die Leute, die raten, keine Ahnung, also du wirst quasi, du weisst, sie sind schon im Boot,
mhm,
und jetzt geht es einfach noch darum, willst du auch mitmachen oder nicht.
Mhm.
Was ist denn der erste Schritt? Du musst das Drehbuch mal lesen. Interessiert dich das überhaupt? Oder ja, lange es dir, wenn sie dir sagen, so ein bisschen, es geht um das und das und es ich mache mit? Es
kommt ein bisschen darauf an, wer mich fragt. Aber jetzt zum Beispiel auch mit meinen zwei Jungs, also wenn sie mir sagen, hey, es ist lässig und so und es wird cool, dann bin ich schon Feuer und Flamme, ja, weil ich kenne die zwei und ich finde die super und es ist eben, es ist wahnsinnig cool, sehr intensiv zum Thema arbeiten. Es ist immer sehr anstrengend, sehr. Also ich wohne meistens sogar mit denen. Also es ist quasi 24 Stunden aufeinander oben hocken. Mhm. Ich stehe jeden Tag wirklich 12, 14 Stunden so an denen und dann teilen wir noch die gleiche Wohnung. Es ist wie ein Bezug, also noch enger als ein Bezug von jemandem.
Aber es ist in dem Fall, kommt es vor, dass du zusagst, ohne das Drehbuch gelesen zu haben. Und nachher liest du es aber, nehme ich an.
Ja, ja, ja.
Und wie liest du das Drehbuch am Stück?
Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, bei gewissen Drehbüchern, eben so bei ihnen sie wählen natürlich auch die besten Drehbücher aus. Habe ich es einfacher zum Lesen und dann lese ich lese es meistens nicht im Stück, weil ich mich muss ein bisschen konzentrieren und bereite mir schon auf das erste Gespräch vor und sage so, wie hast du das vorgestellt, wie ist das und haben wir da schon einen Plan?
Und sind denn das schon so Shooting-Drehbücher oder nein, sind das noch die...
Ja, das sind schon Shooting-Drehbücher.
Mhm.
Aber da muss man sich dann halt überlegen und sagt so, wie kommt denn die Szene und ist das in Kamera, was passiert da, muss ich mir da etwas überlegen, habt ihr euch etwas überlegt, irgendwie... Und darum ist es meistens so ein bisschen in Stufen, so, weil es schön langsam muss lesen muss. Und also wenn das Drehbuch einfach nur schlecht ist und so, dann mache ich es ein bisschen querlesen und merke so, kommt auch nicht vor.
Mhm. Aber die Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, die Fragen, die sich dir stellen, mit wem besprichst du das nachher?
Mit Kamera zuerst. Mhm. Zuerst mit Kamera und dann mit Produktion.
Okay.
Es kommt darauf an, wie viel man mir halt Freiraum gibt oder wie viel man mir... Es gibt verschiedene Arbeitsweisen. Zum Beispiel bei Franz Luschig, der ist wirklich so make it happen.
Und wenn du die Drehort, wann siehst du die das erste Mal?
Meistens vor dem Dreh auf Fotos.
Ja.
Werden die mir zugeschickt vom Kameramann.
Also der Kameramann geht auf Reco und schickt dir dann Bilder.
Mit Notizen dazu.
Jawohl.
Genau.
Und wie sieht es so aus mit, also so Studio versus... Draussen?
Auf jeden Fall draussen.
Hm.
Auf jeden Fall draussen.
Aber du arbeitest auch im Studio?
Ja, ja, wenn es sein muss.
Dann ist man einfach noch etwas ein enger.
Ja, nein, es kann ja, es gibt ja riesige Studios, aber es ist einfach drinnen und es ist irgendwie... Es ist halt die Tageszeit, die gefordert ist und die ist dann halt, wenn es sein muss, 20 Stunden.
Genau.
Und du Du gehst am Morgen rein bei Sonnenschein oder wenn, im Winter, wenn es noch dunkel ist und du gehst raus, ist es immer noch dunkel, ist schon wieder dunkel. Und ich finde es schon lässig draußen sein, ich stehe nicht mehr mit der Sonne auf. Und,
ja, auch wenn es kalt ist.
Das ist mir gleich. Ja. Also weißt, so, Wetter ist mir gleich.
Ja.
Aber ich bin auch sehr gerne draußen.
Ja.
Und sehe halt gerne irgendwie die Lichtspiele und so. Und das ist halt eben geil.
Und das mit dem Körperlichen, das sehe ich in der Fotografie schon. Ich war letzte Woche an dem Basel-Tattoo. Und ja, es hat dann gerade noch so einen strömenden Regenfall runtergekommen. Und ich habe dann eigentlich, ich meine, mich hat es mässig interessiert. Und ich habe eigentlich vor allem Kameraleute beobachtet, die dann halt in diesen widrigen Umständen arbeiten mussten. Es waren auch fast alles Männer. Und ich muss sagen, ich kann sie nicht beneiden. Es ist hure hart. Es ist schon hure hart. Wenn du die ganze Zeit... du bist auch sehr viel am Rennen, das Material ist schwer. Du bist die ganze Zeit dich am Bücken, wieder aufstehen und gleichzeitig einfach hoch konzentriert sein. Das ist schon eine grosse Herausforderung. Und ich glaube auch, dass viele Frauen zum Beispiel scheisse so draussen zu arbeiten. Also ich habe lange ich habe ja im Weinbau gearbeitet und dort... Es gilt, also jetzt hat sich das auch geändert, aber damals, als ich das gelernt habe, hat das auch, also ich habe vor allem Absagen bekommen, als ich mich beworben habe, weil die Leute auch gesagt haben, das ist ein Mann, das ist kein Frauenberuf. Und ja, dort habe ich dann schon auch gemerkt, dass Frauen scheisse, dass die sind, zum Teil sind sie auch heikel. Also ich glaube nicht, dass eine Frau gehört, also jetzt so von der Witterung her, na, so viel weniger aushalten. Aber es scheisst sie irgendwie an, sie sind irgendwie bequem oder so.
Scheisst sie einfach an, sie tun dann, glaube ich, auch mehr, eben, ihr Hirn funktioniert, sie sehen in Zukunft, so, oh nein, meine Nase, dann passiert das, und oh nein, dann kriege ich Blasenentzündung. Also scheisst mir auch, Männer denken gerne nicht so weit. Aber lustigerweise sind die Frauen, die dann das mitmachen, die sind dann ein Stück härter als jeder Mann. Also die sind dann wirklich so, da können Buben einpacken.
Aber ist, also ich denke, der Aspekt, dass du in einer Männerdomäne arbeitest, wo du auch noch, ich denke, jetzt, das ist vergleichbar mit Musikerinnen, wo mit männlichen Musikern auf Tour gehen, wo du einfach ständig zusammenhockst und eben zum Teil sogar musst du Zimmer teilen.
Nein, das Zimmer muss ich nicht teilen. So nicht.
Das
muss
ich, du bist sogar die, die wahrscheinlich immer genau das Einzelzimmer bekommt.
Ja. Nein, aber weißt, ich bin ja meistens, weil ich mache nicht so kleine Sachen, dann sind schon grössere Sachen. Wir haben schon eine Wohnung. Es ist schon so, dass man jeder sein Zimmer hat. Ist schon so.
Also, du tönst, irgendwie tönt es wirklich wie ein Traum, der geworden ist. Ein Traum, den du gar nicht wirklich gehabt hast. Weil du hast gesagt, du hast es gar nicht wirklich dir so vorgestellt. Aber du bist zufrieden.
Ich finde es das Grösste. Ich bin total verliebt in meinen Job. Es gibt nichts Besseres.
Und du siehst dich auch in Zukunft das machen?
Sofern es meinen Job noch gibt.
Ja.
Also weißt du, wie schnell sich das entwickelt. Und eben, ich bin ein Fokusbauer. Jetzt kannst du irgendwie im Nachhinein den Fokus machen. Und es wird nie mehr das Dynamische haben. Das ist extrem, eben wenn du, vor allem wenn du so tust wie ich, dann hat es etwas sehr Lebendiges.
Aber also das hat ja viel mit Intuition zu
tun. Es ist extrem,
nur mit Intuition. Du musst voraussehen.
Genau. Das ist genau das. Das ist auch darum, am lässigsten zum Spielfilm machen. Das ist lässiger als Werbung machen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Schauspiel hast, du schon mehrere Tage oder so, mehrere Wochen mit dem Gerät gedreht, dann lernst du seine Körpersprache. Ja. Und weißt du, merkst, wenn jemand in mir fährt, auch wenn du etwas total spontan machst und du merkst, jetzt kriegt jemand einen Ausbruch, dann merkst du dann die Körperspannung und du weißt, der wird in dem Moment wieder entweder, egal ob jetzt die Furcht, was zurückgeht oder einen Angriff macht oder so, der wird kommen,
ja.
Und du bist darauf vorbereitet. Das ist aber verdammt geil.
Ja.
Das ist verdammt lässig.
Ja. Und das, wenn du das im Nachhinein einfach noch ziehst, dann hat das nicht die gleiche...
Nie. Du bist immer im Sport. Also du kannst natürlich eben... Heutzutage kannst du gerne nicht den ganzen Film irgendwie im Nachhinein machen. Das ist viel zu grosse Datenmenge. Das wird irgendwann möglich sein. Und es wird auch nie mehr, weißt du, auch die Bewegungsunschärfen oder das irgendwie, weißt du, hat mal das kurze Unschärfen. So. Das spielt doch schon mit. Es gibt schon das Lebendige.
Und du hast gesagt, eben, für dich ist es wunderbar, mit dem Philipp Zumbrunn zu arbeiten und mit dem Lustig.
Ja.
Und gibt es noch Leute, die du zum Beispiel noch nie zusammen geschafft hast, die du gerne würdest?
Ja, es gibt ja schon ein paar grosse Stars, die ich lässig finde. Oder auch ein paar solche, die man jetzt nicht so kennt. Und für mich hat schon ein paar Stars, die ich auch gerne zusammen arbeiten. Aber es gibt grosse Stars, die ich so im Kopf denke, es wäre noch cool. Aber gleichzeitig habe ich sowieso ein bisschen, ich mag mit keinen Arschlöchern mit zusammen arbeiten. Es gibt zum Beispiel Robert Richardson, wo, und ich finde, ist einer der besten Kameramänner auf dieser Welt. Aber so ein Arschloch muss sein. Sie glaube, lieber würde dankend absagen.
Mhm. Ja, und vielleicht auch, wenn mit gewissen Prominenten wird einfach dort die Atmosphäre, selbst wenn sie keine Arschlöcher sind,
sind ja, einfach nicht mehr so entspannt. Der Dortmantel, das muss ein mega Gentleman sein, mit dem würde ich gerne arbeiten. Also es muss mega sein, so mit dem zu arbeiten. Also, du wirst sehr schnell, kommst du dir sehr nahe mit all diesen Leuten, weil sie schätzen, also weißt, sie sehen auch, was du kannst und was du nicht kannst. Und du machst einen Teil von ihrer Arbeit. Also, was sicher sie hat nachher einen Oscar dafür. Dass du, aber du gibst ihnen mega viel Input. Also ich stehe immer daneben und finde so, nicht gut oder das ist super geil oder so. Und da hört man noch ein bisschen so und da ist das Licht nicht lässig und mach doch noch schnell. Da finden sie einfach, also weißt du, ich bin wirklich die rechte Hand. Und im letzten Augenblick finde ich so, es geht gar nicht.
Und wie sieht es bei dir aus mit dem Filmschauen in der Freizeit? Gehst du überhaupt ins Kino oder schaust du Film? Wie schaust du am liebsten Film?
Am liebsten eigentlich im Kino. Und es kommt sehr darauf an, es ist aber recht lustig, es gibt gewisse Filme. Also ich schaue leider, bin ja nicht mehr so viel ins Kino. Es hat sich ein bisschen eingebürgert, weil ich so viel weg war. Also ich fand, wenn ich da bin, muss ich mir Familie und Freunde Zeit verbringen und nicht nur stumm im Kino sitzen. Aber es gibt natürlich Filme, die ich schaue, die ich nur rein technisch schaue. Und dann flippe ich aus und drehe durch und finde, hure geil. Und ich weiss aber nachher nicht mal, um was es gegangen ist. Und dann fragen meine Freunde nämlich so, bist du Film? Ja, super, um was ist es gegangen?
Keine Ahnung.
So, nein, dann gehen wir nicht schauen.
Aber holst du dir dann so auch Inspiration?
Ja, natürlich. Natürlich. Du lernst natürlich. Aber das sind ja nicht wirklich die guten Filme. Der wirklich gute Film, den schaue ich gerne nicht auf die Kamera. Der wirklich gute Film ist, da bist du einfach reingezogen, aber ich sehe fast keine guten Filme, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dein Lieblingsfilm liegt da?
Ja, liegt da.
Vor uns, am Boden.
Ja, verflixt verliebt vom grossartigen Peter Luise. Er dreht ja jetzt im Herbst seinen ersten wirklich produzierten Film, also weißt, so ausproduzierte Film. Und er hat ja immer nur so quasi aus dem eigenen Sack das Zeug gemacht. Das verflixt verliebt, das ist eines der schönsten Drehbücher. Es gibt zwei Drehbücher, die mich wirklich weggebessert haben. Von all den, weißt du, hunderten von Drehbüchern, die ich gelesen habe. Das andere war von Daniel Schmidt, sein letzter Film, wo Porto Vero hat es geheißen, wo er leider gestorben ist. Und nach 3 Tagen drehen mussten abbrechen. Und das Drehbuch gehört jetzt leider der Versicherung. Ganz ein schönes Drehbuch. Und verflixt verliebt, als ich es gelesen habe, habe ich mich zu Tod gelacht. Das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, und es ist mega frech, und es ist mega simpel, und es ist mega, und jeder hat gratis geschafft, und es war ein mega Erlebnis gewesen. Und ich bin drauf gekommen, und der Peter hat mir gesagt, Ori, verschreibst nicht und drehst nicht durch. Es ist alles unprofessionell. Du wirst durchdrehen.
Und einfach tief schnaufen. Und dein Cameo, hast du das schon gewusst, dass du das wirst haben, oder ist das spontan entstanden?
Er hat mich gefragt, ob das möglich wäre, und ich sagte, ich bin ja gar nicht gern vor der Kamera.
Mir würde das nie passieren.
Nein, es ist einfach so, ich stehe einfach nicht gern vor der Kamera. Ja. Gell? Aber er hat mich schon gefragt, ob das okay wäre. Und ich dachte, ja, ich komme darauf an, wie viel Text und wie viel, weil mir ist mega peinlich vor der Kamera. Ich werde so sehr self-conscious. Aber der Film ist schlussendlich, ich schaue den Film so, ich habe schon so viel mal geschaut und ich liebe den Film und der ist so frisch und der ist so, der ist so Leben. Und wenn alle Filme so viel Leben hat. Und ich meine, es wäre so schön, mir ist ein bisschen verleidet, Film schauen, weil ich viel mehr bin so, es ist halt so absehbar, so abgelutscht, es ist so langweilig. Und dann haben sie das nicht gemacht, weil sie kein Geld hatten. Und so, Und dann findest du, man kann ja alles viel simpler machen. Wenn ich Kamera mache, dann probiere ich immer mit der Regisseur, dann sagen sie, du willst das und das und das und das. Und dann sage ich, Freunde, das ist das Budget. Wieso wollen wir das und das? Dann machen wir noch lieber irgendwie, konzentrieren wir das Budget, nehmen weniger Drehorte zum einen und machen alles viel simpler.
Aber ich finde, der Film ist also nebst dem, ich habe ihn auch unglaublich lustig gefunden, ist er auch sehr schlau. Also die ganzen Einsätze von diesen verschiedenen Formaten zum Beispiel sind, ich habe es dann im Abspann gezählt, sind 9 verschiedene Formate. Die machen ja alle Sinn. Das ist nicht einfach eine Spielerei, um irgendwie zu zeigen, nein, ja, das haben wir auch noch gemacht.
Nein.
Also, es ist alles voll eingebettet in die Handlung. Also die Mittel, die sind extrem sinnvoll eingesetzt. Und es macht auch, finde ich, Spass zum Schauen. Zum Teil ist es ja auch ein bisschen eine Zeitreise.
Ja, total.
Du hast gesagt, jetzt im Herbst dreht er die erste so ein bisschen...
Ausproduzierte.
Also es ist ein Fiction-Spielfilm. Ja. Und das hat er auch wieder geschrieben.
Ja, ja, natürlich.
Mhm. Und darfst du darüber reden?
Ich weiß nicht, was der Inhalt ist. Er hat mich nur angefragt, mega herzig, hat er mir angerufen und gesagt, endlich Geld und ich will unbedingt, dass du mitmachst. Und ich sagte, nein, du fragst mich Sport an, ich würde so gerne mit dir drehen, weil für mich ist er einfach ein Star. Also für mich ist er wirklich so, immer wenn er etwas macht, muss ich sofort schauen gehen und ich bin wirklich ein Fan von ihm. Es gibt wenige Leute in der Schweiz und ich finde so, also jetzt regiemässig, und ich finde so, die finde jetzt einfach der Hammer.
Super. Und du bist jetzt aber schon ausgebucht im Herbst?
Leider, ja.
Und wie weit raus bist du ausgebucht?
Jetzt gerade.
Zum Beispiel,
Dezember.
Ja. Nur mehr?
Ja.
Also 2017 kann man dich noch buchen?
Ja.
Also, hey, also Ori Teppli kann man buchen 2017. was ist denn deine Gage?
Es kommt der Fall.
Hey, das ist ein Schlusswort. Danke viel, viel mal, dass du da warst,
Ori. Oh, gerne, oh, gerne.
Da bin ich nochmal, Garopalla, alles blau. Dorit bezeichnet sich ja als Glückskind und als ich das Gespräch nochmal gehört habe, ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich das Glück genau gefunden hat in dem, was sie am bescheuertsten gefunden hat, in dem, was sie sich gesagt hat, das werde ich nie machen, wo sie bei ihrer allerersten Spielfilmproduktion den Robert Altman beobachtet hat, den alten Fokuspuller. Und genau bei dem ist sie gelandet. Gegen das Ende des Gesprächs sagt sie ja, dass sie den Robert Richardson sehr bewundert. Ein Kameramann, der immer wieder mit dem Quentin Tarantino zusammenarbeitet. Und dass das aber wahrscheinlich keine schöne Zusammenarbeit würde geben, weil er als Arschloch bekannt ist oder der Ruf hat. Und ich habe gedacht, das wäre wirklich die Ironie vom Schicksal, wenn es Dorit in einer von ihren nächsten Produktionen genau zu dem Arschloch würde verschlagen. Ich bin gespannt und ja, ich würde gerne die zweite Episode von «Alles blau» ankündigen, kann das aber nicht, weil es die noch nicht gibt und auch der Gast noch nicht ganz klar ist. Darum ist es umso wichtiger, wenn es euch gefallen hat, abonniert euch über euren Podcast-Player, sei es der iTunes Store, Podcast Addict, was auch immer ihr nutzt. Und dann hören wir uns bald wieder. Ciao.